bin halt in einer evangelischen Familie. Meistens fasten wir halt nie, aber man bekommt das schon von anderen Leuten mit. Und ich wollte es auch mal ausprobieren. Halt keine Süßigkeiten, kein Fastfood und sowas.
Ich faste zocken und so.
Ich mache nicht immer mit Essen, sondern zum Beispiel weniger am Handy zu sein, einfach so auf faul sein zu verzichten.
Ich faste jetzt auch das zweite Jahr. Ich habe letztes Jahr auch mit Süßigkeiten gefastet, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich über dem Jahr Süßigkeiten ziemlich viel esse und dass es auch irgendwie, wenn ich mit mir langweilig ist, dass ich dann Süßigkeiten brauche oder sowas.
Sagen Emil, Adrian, Noah und Naila, SchülerInnen des evangelischen Gymnasiums Steglitz. Auf Zucker, Fleisch oder Alkohol verzichten oder die Zeit am Smartphone reduzieren, es gibt viele Arten zu fasten. Dieses Jahr fasten muslimische und christliche Gläubige fast gleichzeitig. Gestern hat der Ramadan begonnen und ab Mittwoch fasten die evangelischen und katholischen Christen. Doch welche Rolle spielt Fasten noch als religiöse Praxis? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es bei Muslimen, evangelischen Christen und Theravada-Buddhisten? Welchen Einfluss hat das Fasten auf das Miteinander und wie blicken die Gläubigen in der aktuellen welt- und innenpolitischen Lage auf die kommende Fastenzeit? Um diese Themen geht es heute bei Leben. Gestern war der erste Tag des Fastenmonats Ramadan. Für viele MuslimInnen bedeutet das 29 Tage nicht essen und nicht trinken, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wie beeinflusst das innenpolitisch aufgeheizte Klima vor und nach der Bundestagswahl diese Fastenzeit? Thomas Glatt hat im Deutschen Muslimischen Zentrum nachgefragt.
Die Zeit ist jetzt gerade so kostbar und so wichtig, mich eigentlich mit meinen Gebeten, mit diesem Gottesgedenken, mit dem Bittgebet sprechen, Koran lesen, viel wichtiger zu füllen, diese Zeit.
Sagt Imam Andrea Reimann über Ramadan. 10 Jahre lang war sie im Vorstand des Deutschen Muslimischen Zentrums DMZ mit seinen rund 130 Mitgliedern. Jetzt ist sie hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und kann erklären, wieso Ramadan für sie so wichtig ist.
Also Körper und Seele, Geist freuen sich, stellen sich darauf ein und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich diese Pausen habe über einen längeren Zeitraum am Tag, um nicht zu denken, jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich das essen, was schiebe ich mir irgendwie noch zwischendurch rein. Was sagen uns denn die beiden Hauptquellen im Islam, Koran und Hadith dazu? Die Hauptquellen sagen ein Drittel für Wasser, ein Drittel für Essen und ein Drittel für Luft. Das heißt, man darf sich eigentlich nie überessen.
Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken. Das klingt für Außenstehende vielleicht hart bis unerträglich. Doch das Fasten sei eine Frage der Übung und der Disziplin, sagt Imam Andrea Reimann.
Das ist ja wie so ein Abspeichern über Jahre, dass der Körper dann weiß, okay, jetzt gibt es mal eine längere Phase nicht zu trinken. Und da komme ich eigentlich immer gut mit klar. Also selbst im Sommer war das vollkommen machbar.
So ähnlich sieht das auch Amina Simono El-Ghori, die auch mehr als 10 Jahre im Vorstand des Deutschen Muslimischen Zentrums aktiv war und sich dort weiter engagiert.
Ich freue mich auch auf das Fasten, weil es meinem Körper sehr, sehr gut tut. Weil sich der ganze Organismus erstmal runterfährt. Mir geht's immer im Ramadan besser wie in der anderen Zeit.
Die 29 Fastentage in diesem Ramadan will sie ganz bewusst nutzen.
Bei mir gibt's keinen Fernseher im Ramadan. Und dann nutze ich halt die Zeit mit Lesen. Ich beschäftige mich mit mir selber. Koran lesen ist ein großes Muss für mich im Ramadan. Ich versuche es dann auf Arabisch zu lesen, so gut wie ich es kann.
Letztlich gehe es im Ramadan um die immer wieder erneute Rückbesinnung auf die eigene Religion.
Es sind dann jetzt dieses Jahr 29 Tage einmal im Jahr, sich auf sich und auf seine Religion zu konzentrieren, finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar gut, weil es kann einem ja Kraft geben für die nächsten 12 Monate. Ich bin halt stolz, dass ich faste und eben dieses Gefühl habe, wie geht es wirklich den Leuten, die nichts zu essen haben oder nur wenig. Und das ist ja auch ein Sinn dahinter, dass wir fasten sollen, damit wir nicht überheblich werden mit unserem Essen. Wir haben Essen im Überfluss.
Ramadan ist in diesem Jahr aber ein besonderer Fastenmonat in einer ungewöhnlichen Zeit. Bei der Bundestagswahl hat in Brandenburg die AfD die meisten Stimmen geholt. Für Amina Simone El-Ghori ist das ein Problem, über das sie besonders jetzt im Ramadan nachdenken muss. Ihre Mutter wohnt in Brandenburg und gerade in Zeiten des Ramadan würde sie sie gerne öfter besuchen.
Ich habe jetzt Angst, dorthin zu fahren. Es war vorher schon schwer, weil man vor mir ausgespuckt hat, wenn ich mit meinem Kopftuch meine Mutter besuchen war. Dann bin ich eine Zeit mit dem Auto gefahren. Das ist dann immer besser im Auto und dann rein in die Wohnung. Aber ich habe kein Auto und jetzt im Moment, und deswegen ist es sehr schwierig für mich, jetzt meine Mutter zu besuchen, die jetzt mittlerweile 82 wird. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich muss es erst mal verarbeiten.
Auch für Iman Andrea Reimann, die wie Amina Simone El-Gohori in der Öffentlichkeit ein Kopftuch trägt, ist das blaue Ostdeutschland ein Problem.
Da bin ich schon lange nicht mehr unterwegs. Also ganz, ganz selten. Also ich unternehme ja auch mit den Frauen vom Deutschen Muslimischen Zentrum Reisen. Wir fahren eigentlich nie in die Ostbundesländer. Andererseits muss ich auch sagen, können wir jetzt noch woanders hinfahren? Also es gibt ja auch Gegenden in Westdeutschland, die schwierig sind. Aber da hat man zumindest noch eine andere Form von Sicherheit. Also das Gefühl der Sicherheit ist nochmal eine andere. Aber ich würde privat in bestimmte Gegenden überhaupt nicht fahren.
Das Problem seien nicht nur die hohen Wahlergebnisse der AfD. Es gebe eine allgemeine Verunsicherung unter Migranten und Muslimen. Auch das sei ein Gesprächsthema im Ramadan, wenn man sich in den Familien trifft oder traditionell gegenseitige Moscheebesuche macht. Was folgt nach der Bundestagswahl?
Ich habe das die letzten Jahre, glaube ich, ziemlich verdrängt, beziehungsweise war immer sehr positiv gestimmt. Ja, wir kriegen das politisch alles hin und gesellschaftlich. Aber seit letztem Sonntag sehe ich das wirklich schwieriger und auch, dass ich das nicht nur im Hinblick auf die AfD so sehe, sondern auch auf andere Parteien, die nicht gerade ein Sicherheitsgefühl erzeugen für migrantische Menschen oder muslimische Menschen, sondern dass man sich schon fragt, ja, was passiert denn mit uns eigentlich? Wo werde ich wohnen? Kriege ich überhaupt noch eine Wohnung? Was ist meine Arbeitsstelle?
Sie versuche ruhig zu bleiben, sagt Iman Andrea Reimann. Gerade im Ramadan übt sie Medienabstinenz, informiert sich nur morgens beim Inforadio. Es gehe jetzt um Besinnung und Krafttanken.
Dass ich eben ganz konsequent sage, ich mache jetzt keine Termine, also nur die allernotwendigsten.
Sagt Iman Andrea Reimann vom Deutschen Muslimischen Zentrum. Unser Reporter Thomas Klatt hat mit ihr gesprochen.
Es ist umso schöner, wenn man sieht, dass Fasten eigentlich in allen Kulturen und Religionen irgendwo eine Rolle spielt.
Sagt Pascal Bullan, Beauftragte für Religionspädagogik der Evangelischen Schulstiftung.
Und wenn es dann noch in einer Überschneidung wie in diesem Jahr läuft, dass Muslime und Christen sozusagen zur gemeinsamen Zeit fasten, ist das eigentlich ein wunderschönes Signal, um zu sagen, ne, hier passiert was Verbindendes, was Gemeinsames. Und es geht eigentlich immer darum, wie können wir als Gemeinschaft zusammen auch für ein gelingendes und ein gutes Leben uns einsetzen.
Die Fastenzeit ist auch an der Evangelischen Schule Steglitz ein Thema im Unterricht, zumal einige SchülerInnen eigene Erfahrungen mit der Tradition machen. Welche Rolle spielt für Sie im Schulalltag, dass auch manche MitschülerInnen oder Freundinnen mitfasten?
Letztes Jahr habe ich mit Adrian und noch einem Freund das Gleiche, also auch Süßigkeiten gemacht und alle zu dritt. Und das fiel uns allen dreien schwer und es war dann cool, mit denen zu reden darüber, was ihr stattdessen macht oder wie es denen geht. Und wir haben so unterschiedliche Snacks uns gemacht und dann hatten wir auch immer unsere Ideen uns ausgeteilt. Zum Beispiel jetzt, ich habe auch meine Liebe irgendwie für Nüsse entdeckt, weil ich fand Nüsse richtig lecker in der Zeit.
Ich persönlich finde es auch sehr viel schöner, wenn andere Leute mitfasten. Das fällt dann tatsächlich viel, viel leichter. Man auch vielleicht sich gegenseitig daran erinnern kann und man gegenseitig das Leid teilen kann, dass man gerade nicht essen kann, sich zusammen einfach freuen kann, abends dann wieder etwas essen zu können. Und schön zu wissen, dass die Christen gerade mitfasten, dass trotzdem so ein Art Solidaritätsgefühl hat.
Eine Freundin von mir fastet Ramadan und da es jetzt halt auf dem gleichen Zeitraum fällt, ist es halt einfacher, glaube ich, auch für sie, wenn wir uns treffen und wir dann halt beide sozusagen dann halt auf Sachen verzichten. Und deswegen ist es eigentlich schon ganz cool, dass es jetzt auf die gleiche Zeit halt so fällt.
Sagen Noah, Hassan und Elisa von der Evangelischen Schule Steglitz. Fenster auf, seufzen, singen. Das rät die Evangelische Kirche Deutschlands im Rahmen ihrer jährlichen Fastenaktion für die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern. Luft holen, 7 Wochen ohne Panik, so lautet das Motto dieses Jahr. Ralf Meister, ehemaliger Berliner Generalsuperintendent, ist Botschafter der Aktion und aktuell Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Und da es um 7 Wochen ohne Panik geht, habe ich ihn als erstes gefragt, wann er selbst zuletzt Panik hatte.
Ja, ich habe das Glück, glaube ich. Und das hat so ein bisschen auch mit einer Einstellung zum Leben zu tun, dass ich selten relativ panisch bin. Denn Panik ist ja eine Situation, in der man im Prinzip auch die Beherrschung über die Sinne verliert. Also ich kenne es ja ganz praktisch, wenn irgendwo eine Paniktür ist, dann heißt es, du musst gar nicht mehr nachdenken, sondern instinktiv musst du nur noch dahin laufen. Und dazu bin ich irgendwie zu rational. Es gibt manchmal eine sehr, sehr, sehr große Sorge oder eine große Überforderung in Situationen. Aber ich würde sagen, das ist bei mir dann doch noch keine Panik.
Gehen Sie davon aus, dass es bei gläubigen Menschen, bei christlichen Menschen aktuell irgendwie ein Panikzustand herrscht, wenn Sie das Wort für Ihr Motto wählen?
Ja, das ist ja der zweite Teil des Mottos. Der erste ist ja erstmal positiv und der heißt Luft holen. Also wenn du dich komplett überfordert fühlst von einer Situation, und momentan leben wir ja in einer Weltsituation, auch national, vielleicht manche auch privat, in der es sozusagen eine Überforderung gibt, eine Situation, wo man eigentlich nicht mehr mit fertig wird, nur mit Nachdenken. Der erste Ausruf ist, hol Luft, atme ein und aus und lass dir Zeit, erst einmal darüber nachzudenken, was ist jetzt gerade passiert und was ist meine Aufgabe.
Traditionell hat man zum Beispiel auf Fleisch und Alkohol in der Fastenzeit verzichtet. Kann man denn überhaupt Gefühle fasten?
Ja, das ist für mich eine sehr gute Frage. Kann man eigentlich mit dem Gefühlshaushalt irgendwie eine Fastenübung machen? Das ist tatsächlich ja üblich, dass in der Passionszeit auf bestimmte, zum Beispiel Ernährung oder bestimmte Produkte dann verzichtet wurde oder auf Alkohol oder anderes. Das tun ja viele Menschen auch und ich finde das sehr, sehr sinnvoll, weil das ja auch eine Übung ist im eigenen Verhalten, auch im Umgang mit dem eigenen Körper. Aber das zusätzlich auch zu nehmen in den gesamten Gefühlshaushalt ist, glaube ich, vielleicht heute fast noch wichtiger. Mich hat damals aufgeweckt, als Greta Thunberg das Wort gesagt hatte, we want to panic you, wir wollen Panik auslösen. Und ich habe an der Stelle instinktiv gedacht, so wichtig wie das Anliegen ist, so falsch ist diese Haltung.
Und warum finden Sie diese Worte von Greta Thunberg falsch?
Weil wenn Sie Panik auslösen, haben Sie oft das Phänomen, dass Menschen enorm viel Angst haben. Und in Angst reagieren Sie tatsächlich so hochgradig irrational, dass sie manchmal nicht mehr das tun, was für das Ganze gut ist. Und deswegen, glaube ich, muss man eine Form finden, wie man sich selbst verändert, wie man vielleicht auch Menschen in der Gesellschaft verändert dazu, dass sie überlegt, mit sich, überein und im Vertrauen auf Gott anders handeln als vorher.
Herr Meister, wie kann man sich denn an dieser Fastenaktion konkret beteiligen?
Das ist ja eine Aktion der evangelischen Kirche. Wir haben das schon auch ein bisschen, wie soll man sagen, praktisch gemacht, haben eben diese 7 Wochen unterteilt. Und das sind dann, ich sag mal, ganz praktische Hinführungen auch. Die erste Woche lautet einfach Fenster auf, lass Frische herein, öffne dich und lass dich anwehen von Gottes Lebenshauch. Also konzentriere dich, nimm dir Zeit für etwas anderes. Die zweite Woche ist Seufzen. Also beim Luftholen, wie oft geht der Atem nur noch kurz und hastig? Und wie oft reicht, gerade wenn mir etwas Schlimmes zustößt, auch die Luft nicht mehr? Und so geht das weiter. Es geht um Singen, es geht um frischen Wind, es geht um dicke Luft. Das kennen wir alle. Auch darüber nachzudenken, wo, an welchen Stellen verdichtet sich die manchmal. Dass ich denke, hier ist eine so schlechte Stimmung, die Atmosphäre ist komplett verdorben. Was ist eigentlich der Hintergrund? Also es sind alles Dinge, das spüren Sie, die gehen ein bisschen tiefer. Und eine der ganz praktischen Übungen ist, sich selbst zu erinnern, wie man Pause macht, also Luft holen, ausatmen, einatmen und nicht nur auf sich selbst konzentriert sein, sondern auch dem Raum geben, dass Gott dabei ist.
Sagt der Botschafter der Aktion, der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Alexander Papst, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Martin Luther Genezareth in Berlin, hat vor etwa 10 Jahren eine Fastengruppe mitgegründet, die die jährliche Aktion 7 Wochen ohne zum Anlass nimmt, während der Passionszeit jeden Donnerstag zusammen zu fasten. Was plant er dieses Jahr, passend zu dem Motto Luft holen, 7 Wochen ohne Panik, habe ich den Pfarrer gefragt.
Diese Motti, zum Beispiel das Singen, da kann ich mir vorstellen, dass ich jemanden einlade, mit uns zu singen, dass wir das einmal vielleicht mit professioneller Anleitung machen. Die anderen Themen, frischer Wind, dicke Luft, Seufzen ist auch interessant. Also ja, man kann auch mal einen großen Jammer anstoßen und einmal richtig sich so ausjammern, dass man das nie wieder machen möchte. Oder dicke Luft, dass man denkt, eieiei, was gibt es denn für lauter Streitthemen, die wir einmal mal auf den Tisch bringen und die wir richtig mal zum Fenster rausschreien. Vielleicht gehen wir einfach mal aufs Tempelhofer Feld und schreien da eine Runde. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was sozusagen auch das Thema hergibt.
Sagt Pfarrer Alexander Papst von der evangelischen Kirchengemeinde Martin Luther Genezareth. Während Fasten im Islam an den Fastenmonat Ramadan gebunden ist und im Christentum an die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, ist es für buddhistische Mönche dagegen ein Teil ihres Alltags. Auch für Mönche im buddhistischen Haus in Frohnau. In dem bereits vor über 100 Jahren errichteten Tempel leben vor allem Mönche aus Sri Lanka, die den Theravada-Buddhismus praktizieren. Matthias Bertsch hat mit einem von ihnen über die Bedeutung von Fasten gesprochen.
Samstagmittag, Viertel vor 12 im buddhistischen Haus in Frohnau. In einem kleinen Raum sitzen zwei buddhistische Mönche in orangefarbenen Roben und mit verschränkten Beinen an einem niederen Tisch. Vor ihnen stehen Schalen mit Reis und anderen Speisen.
Wenn wir rezitieren, das ist eine Vorbereitung, dass wir achtsam sind für was wir danach tun. Und danach essen wir. Und wenn wir essen, wir haben schon vorher rezitiert, dadurch wissen wir, wofür essen wir. Durch dieses Essen wird keiner getadelt, wird nicht was Schlechtes getan, sondern wir benutzen den Kraft von diesem Essen, um was Gutes zu anderen zu tun.
Bante Kusalanyana ist einer der beiden Mönche. Auf der anderen Seite des Tisches sitzen zwei Frauen, zwei Männer und ein Kind, auch sie auf dem Boden. Sie wissen, an welcher Stelle sie in die Rezitation mit einstimmen. Sie stammen aus Sri Lanka und haben das Essen für die Mönche, die ausschließlich von Almosen leben, mitgebracht.
Hier im buddhistischen Haus jeden Tag hauptsächlich die Sri Lankaner, aber auch die Deutschen. Ne? Sie vorbereiten Essen und bringen hierher. Und außerdem, wir geben diese Gelegenheit, um sie was zu lernen. Deswegen, wir halten Vorträge, ne? Jeden Sonntag um 15 Uhr. Und deswegen, sie bleiben auch für diese Vorträge. Es ist nicht nur Nahrung anbieten, Essen anbieten, sondern es ist auch, was sie als Nahrung für den Geist bekommen.
Gut 10 Minuten dauert die Zeremonie. Dann füllen eine Frau und ein Mann die Teller der beiden Mönche mit Reis, Linsensalat, Jackfruit Curry und anderen Dingen. Die Mönche machen durch kleine Zeichen deutlich, was und wie viel sie wollen. Nachdem das Essen noch einmal in der Mikrowelle warm gemacht wird, essen die beiden. Bante Kusalanyana hat sich den Teller bewusst nicht zu voll gemacht.
Buddha hat uns gesagt, bevor man fühlt, mein Bauch ist voll, von 4 oder 5 Löffeln verzichten. Also wir essen und wenn man fühlt, okay, jetzt ist mein Bauch voll, das bedeutet, man hat ein bisschen zu viel gegessen. Deswegen, bevor man das fühlt, ne, 4, 5 Löffel nicht essen und verzichten.
Es ist die letzte Mahlzeit an diesem Tag. Nach Beginn des Sonnenuntergangs, und das heißt für die Buddhisten nach 12 oder 13 Uhr, wenn die Sonne ihren Zenit überschritten hat, fasten sie für den Rest des Tages und die ganze Nacht.
Wenn jemand in der Nacht isst, es ist so schwer zu meditieren, weil man wird einfach müde. Ne? Verdauen macht müde. Und deswegen abends nicht zu essen, ist sehr, sehr hilfreich, um erfolgreich zu meditieren.
Und darum geht es dem 44-Jährigen, der seit 6 Jahren im buddhistischen Haus in Frohnau lebt.
Wir haben zu rezitieren, wir haben zu meditieren, wir haben die Lehre zu lernen. Und diese Zeit, dass man um 3 Mahlzeiten benutzt, kann man schon benutzen. Man nimmt nur 1 oder 2 Mahlzeiten pro Tag und dann das Reste, einen ganzen halben Tag hat man schon, um was Wichtiges zu erledigen, ne, im Leben. Also als Mönche, wir haben ein Ziel, um dieses Ziel zu erlangen, Frieden zu erlangen. Wir gehen langsam in dem Pfad. Wir können diese Zeit dafür benutzen.
Das Verlangen zu essen ist dabei nur ein Beispiel für die körperlichen Bedürfnisse, die der Entwicklung des eigenen Geistes im Wege stehen.
Das Kernwort ist sinnliche Begierde und Lust nach Essen gehört auch dazu. Ich sehe ein leckeres Essen und ich wünsche das unbedingt haben. Und ich muss versuchen zu denken, Wie ist das, wenn ich das nicht bekomme? Werde ich traurig, mache ich Sorge oder werde ich ärgerlich? Was passiert in mir? Und was passiert, wenn ich das esse? Deswegen, man kann oder man darf schon das Essen genießen, aber nicht gierig werden.
In der Theravada-Tradition, in der das buddhistische Haus in Frohnau steht, sollen Mönche über 200 Regeln befolgen. Es sind keine göttlichen Gebote, betont Bante Kusalanyana. Er spricht lieber von Empfehlungen als von Regeln. Sie alle haben ein Ziel, die Achtsamkeit zu schärfen. Das gilt auch für das Fasten. Es ist kein Selbstzweck, sondern eine Befreiung für den Geist. Deswegen gilt es auch nur für das Essen und nicht für das Trinken.
Tee, Kaffee darf ein Mensch trinken, Wasser natürlich, Getränke darf man nehmen. Also es ist nicht so ein Extrem oder so total, man verzichtet sich von Essen und Getränke, sowas ist nicht. Es ist komplett so fokussiert, dass ein Mensch achtsam verweilen soll. Um achtsam zu verweilen, muss man auch Zeit für Zeit was trinken. Ja.
Sagt Bante Kusalanyana. Unser Reporter Matthias Bertsch hat mit ihm gesprochen. In der Müllerstraße in Berlin-Wedding reihen sich zahlreiche Imbissläden, Cafés und Baklava-Geschäfte aneinander. Eine zusätzliche Herausforderung in der Fastenzeit, den verführerischen Düften zu widerstehen. Unser Reporter Sebastian Schade hat sich dort umgehört, ob und wie die Menschen fasten.
Auf dem Leopoldplatz steht Naufal, 60 Jahre, und genießt die Sonne. Er freut sich auf den Ramadan, denn das bedeutet für ihn nicht nur Verzicht. Beim abendlichen Fastenbrechen spielt auch der Genuss eine Rolle.
Es gibt so ein Aroma. Ramadan-Aroma ist total anders als die normalen Tage. Zum Beispiel Salate, den essen wir nur im Ramadan. Also wir essen nur Fattoush im Ramadan. Und Süßigkeiten, so viele Süßigkeiten. Gefüllt mit Mozzarella, mit süßer Soße oder mit Walnüsse und so viele Sachen schön.
Erst seit 3 Jahren fastet er während des Ramadans. Naufal betont, dass er es nicht seiner Familie zuliebe macht, sondern aus religiöser Überzeugung. Wichtig ist ihm auch, sich in dieser Zeit auf die Bedürftigen zu besinnen.
Man muss auch an Ramadan in alle anderen Leute denken, diese armen Leute und die Hilfe brauchen. Natürlich nicht hier in Deutschland, aber ich meinte jetzt bei uns in der Nähe Osten, zum Beispiel Gazastreifen oder Libanon oder wo Leute, die keine Arbeit haben und keine Wohnung zu schlafen.
Daneben sitzt vor einem Café Selina mit ihrer Mutter und trinkt Cappuccino. Sie kommt eigentlich aus Düsseldorf und besucht hier ihre Großmutter, die aus der Türkei stammt. Aus gesundheitlichen Gründen darf Selina an Ramadan nicht fasten.
Ich versuche dann auch auf der Arbeit, neben meinen muslimischen Freunden, dann nicht zu trinken oder die Mittagspause anders zu gestalten, einfach nur aus Respekt.
In der Müllerstraße steht Detlef mit seinem Fahrrad vor einem Geschäft. Er ist 65 Jahre alt und hat vor 20 Jahren 2-mal gefastet. 2 Wochen lang ohne Essen. Was ihn überrascht hat?
Ich habe unheimlich gerne gekocht und mit akribischer Liebe. Und es entstand eine wahnsinnige Sensibilität für Gerüche und für Speisen. Ja.
Vor der Schiller-Bibliothek macht Peter, Student, 32 Jahre alt, eine Zigarettenpause. Als Kind habe er einmal gefastet. Er wuchs in einem christlichen Umfeld auf, wo das Fasten vor Ostern üblich war. Er kann sich vorstellen, es nun als Erwachsener auch noch einmal zu machen.
Ich glaube nicht aus einem Glauben heraus. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise dann diese Bereicherung irgendwie schon nochmal einen Monat kein Alkohol trinken oder ähnliches, also Fasten kann ja unterschiedliche Facetten haben, dass ich das schon nochmal mache, ja.
Auch die muslimischen Traditionen während des Ramadans findet Peter sympathisch. Manchmal begeht er das Fastenbrechen gemeinsam mit Muslimen aus seinem Freundeskreis.
Ja, wir haben schon mal getroffen und dann abends zusammen gegessen, wurde ich mit eingeladen oder hat sich gegenseitig eingeladen. Das war eine schöne Atmosphäre und ein schönes Zusammenkommen und da nochmal so ein bisschen mehr einzutauchen als sonst so im Alltag, in dem Glauben und was das bedeutet und so weiter, fand ich schon auch interessant.
Yunus, 31 Jahre alt, ist auf dem Weg in die Berliner Hochschule für Technik. Auch für ihn ist das Fasten an Ramadan keine lästige Pflicht.
Ja, ich freue mich drauf. Das ist immer eine Zeit, nicht nur jetzt in kulinarischen Sachen enthaltsam nehmen, sondern dass man sich ein bisschen auf die außerweltlichen Sachen konzentriert, dass man sich ein bisschen auch mit seiner Religion befasst. Das ist ja nicht nur Fasten, dass man nichts isst, sondern auch Fasten des Geistes, also dass man seine anderen Triebe auch unter Kontrolle hat.
Wie die Weihnachtszeit für Christen, sagt Yunus, sei Ramadan für Muslime.
Es ist ein Festmonat für uns und es sind eher festliche Gefühle, sage ich mal. Also man freut sich drauf auf die Zeit.
Sebastian Schade hat sich umgehört. Das war unsere Sendung Leben über Fasten und Verzicht in verschiedenen Religionen. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Tag wünscht Alina Rezanova.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.